Bleibt ruhig dran. Wir erzählen euch gleich, worum es heute geht. Aber wir nutzen die Gelegenheit und hören ihr einfach zu.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Die 96-Folge, Ela, die wird eine ganz besondere. Also da sind wir jetzt noch weit entfernt, aber worüber reden wir denn in Episode 96? Hast du eine Idee?
Ja, hab ich.
Erzähl. Komm, erzähl. Zum Einstieg an diesem Sonntagmorgen.
Wir reden in Folge 96, werden wir darüber reden, wie gut es tut, was Gutes zu tun. Wenn du nämlich da bist, wo du schon immer hin wolltest und von dem, was du dir erarbeitet hast, was abgeben kannst und es sinnvoll verwenden kannst für andere Menschen, für zum Beispiel Breitensport und so weiter.
Bleibt ruhig dran, wir erzählen euch gleich, worum es heute geht. Aber dann wir nutzen die Gelegenheit und hören dir einfach zu.
Hast du richtig was für dich selber und für dein klein Herzchen getan? Na, weil Führung ist ja auch ein großer Teil Selbstführung und dazu gehört auch Selbstbelohnung. Und was Gutes zu tun, was auch messbar gut ist und was auch auf dich zurückzuführen ist, ist eine ganz feine, tolle Sache.
Also du bist schon ein bisschen beim Fußball und bei deinem Sport dabei, ne?
Nein. Also das hier hat überhaupt nichts mit dem sagenumwobenen Frauenfußball vom glorreichen Hannoveraner Fußballverein von 1896 zu tun.
Jetzt so, merkt ihr jetzt, wenn es um Fußball geht, da wird sie wuschig. Sogar wuschig. Ein
ja,
bisschen. Mensch,
ja, leider,
herrlich.
Leider. Das geht alles Hand in Hand. Ganz
was
schlimm.
Für ein Einstieg. Okay, Praxis einfach leichter führen. Es ist mal wieder Sonntag, immer wieder Sonntag. Worüber reden wir heute? Worum geht's, meine Liebe?
Ja, heute. Heute geht es eigentlich um die Folgefolge der letzten Folge.
Und uneigentlich?
Und uneigentlich geht es um die Folge, Anschlussfolge der letzten Folge. Also wir verfolgen die letzte Folge.
Weil bei der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen mal über das Thema gesprochen. Aus Marketing-Sicht, aber natürlich auch aus deiner Praxissicht. Kann ich eigentlich sinnvolles Recruiting starten, ohne meine Praxismarke, meine Arbeitgebermarke, meine Unternehmenskultur, meine Arbeitgeberkultur vorher aufgebaut zu haben? Wir sind zu dem klaren Schluss gekommen, nein, geht nicht.
Nee.
So, und dann haben wir uns aber auch überlegt, naja, wenn wir schon darüber sprechen, was muss man denn alles tun, um Menschen anzuziehen, Menschen, die zu einem passen, die ins System, Zahnarztpraxis passen, in mein Team, in alles das, was ich mir so vorstelle als Zahnärztin und Zahnarzt, dann ist ja der logische Schluss, die zu haben ist cool. Und was ist noch besser? Jetzt guckt die mich an wie so ein Auto.
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Ja, Personal zu haben ist gut. Und was ist besser?
Welches nicht zu verlieren?
Es zu behalten.
Ach, darauf wolltest du hinaus.
Hast du nicht in der letzten Episode gesagt, du sprichst jetzt nur noch Deutsch und klar und Klartext und habe ich mich jetzt unmissverständlich ausgedrückt?
Ja, hast du.
Okay.
Entschuldigung.
Mein Fehler, natürlich. Mein Fehler.
Blödsinn.
Wie immer. Ja, genau. Wir wollen darüber reden, was tun wir, damit Menschen auch bei uns bleiben. Ja, also Ich gebe euch jetzt mal so einen kleinen Insider mit. Natürlich lasse ich unsere Skripte vorher immer so ein bisschen von der KI schreiben. Ne?
Meistens, nur ein bisschen.
So ein bisschen. Meistens von Gemini und da kommen ganz coole Sachen rum und wir halten uns dann auch oft nicht dran.
Nie
ja?
Eigentlich.
Ja, eigentlich nie. Aber ich fand jetzt die Idee gar nicht schlecht. Hier oben so, ne? Gemini hat dann drüber geschrieben, falsch eingestellt ist schon gekündigt. Und das ist ja eigentlich der nahtlose Übergang von der letzten Episode, P11.8 war es, glaube ich, zur heutigen Episode unserer 9. Folge. Denn die beste Möglichkeit, behaupte ich jetzt mal, du darfst sofort widersprechen, Menschen bei mir zu behalten, ist, die richtigen Menschen einzustellen.
Da kann ich dir gar nicht widersprechen, weil das ist halt einfach Fakt. Sowohl ganz am Anfang, wenn du noch gar keinen hast und neu gründest und ein neues Team zusammenstellst, als auch später, wenn du ein altes, eingespieltes Team hast und brauchst Menschen dazu. Mhm. Ne? Dann macht es immer Sinn, welche dazu zu einzustellen, die dazu passen. Gell? Und in dem Punkt ist es immer besser, sie einfach zu behalten.
Ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Und das tun wir wieder, liebe Ela, in deinem Wohnzimmer, Arbeitszimmer, wie auch immer du das nennst, bei Dentastico in der Talentschmiede. Ich bin mal wieder, wie bei unseren letzten beiden Aufnahmen auch, nach Hannover gedüst.
Ja.
Ja, weil irgendwie, also Hannover zieht mich irgendwie magisch an.
Ach.
Mensch, woran liegt das denn nur?
Ja, das würde ich jetzt auch wirklich gerne wissen, Klaus, woran das liegt.
Das klären wir gleich beim Gläschen Wein.
Ach du Großer.
Wenn wir das hinter uns haben. Ja, also ich bin wieder hier in Hannover, freut mich auch sehr, weil ja zum einen wollen wir noch mal ein bisschen über unsere Eventreihe quatschen, die ja auch in Kürze losgeht. Ende März haben wir das erste Event hier in der Talentschmiede. Also wir haben generell immer viel zu besprechen. Und außerdem bin ich im April bei dir zu Gast bei Hannover 96 beim Spiel gegen Paderborn. Hast du mich eingeladen? Freue ich mich auch sehr. So, und jetzt geht's aber mal genau um dieses Thema. Also, ihr kennt es alle. Ihr habt Menschen eingestellt, ihr seid guter Dinge, ihr habt euer Team endlich da, wo es sein soll. Ja, die richtigen Menschen sind da, zumindest glaubt ihr das. Das Personal ist wieder aufgestockt, die Sektkorken knallen. Und warum erleben viele dann Wochen, Monate später, nach ersten komischen Gefühlen, war das wirklich gut? Die erste hat schon nach 3 Monaten gekündigt und bei den anderen bist du dir auch nicht mehr so sicher. Das heißt ja für dich als Führungskraft, du hast irgendwann in einem Prozess, in einem Recruiting-Prozess Ja gesagt, aber zur falschen Person.
Und aus den falschen Gründen.
Aus den falschen Gründen. Und dann lass uns doch direkt mal damit anfangen, um auch nochmal den Bogen von der letzten Episode zu spannen.
Ja.
Wie verhindere ich das denn, dass mir Menschen nach kürzester Zeit wieder die Kündigung auf den Tisch legen? Welche Gründe kann es dafür geben? Welche Erfahrung hast du da in der Praxis gemacht? Warum ist das so?
Also teilweise ist es ja total sogar so, dass die unterschriebenen Verträge gar nicht angetreten werden. Das kommt
dass
ja
Menschen
auch
gar nicht erst kommen?
Die kommen gar nicht. Also man rechnet fix damit, dass jemand kommt. Und wenn man Glück hat, sagt einem noch jemand ab. Oh, ich komme doch nicht. Aber es passiert.
Oder sagt gar nichts und kommt gar nicht erst.
Ganz genau.
Also was gibt's?
Das
echt?
Gibt es viel häufiger, als man tatsächlich denkt. Insbesondere dann, wenn sich Menschen auf mehrere Stellen bewerben, parallel, was verfahrensimmanent ist, machen eigentlich alle. Aber da muss man sich halt fragen, was ist passiert, warum ist das passiert? Und dann habe ich diesen Menschen letzten Endes von mir nicht überzeugt. Weder von mir als Arbeitgeber, noch von meiner Praxis, von meiner Firma als neues Zuhause für eine ganze lange Zeit jeden Tag. Und hilfreich finde ich immer, ist es, wenn ich selber genau weiß, was ich möchte und was ich brauche. Und damit meine ich nicht so sehr fachliche Skills, sondern ich meine tatsächlich, welche Person, welcher Charakter, welcher Mensch bereichert mein Team im Bereich Kommunikation, im Bereich Werte, im Bereich Haltung, wer passt zu mir? Ne, weil ich kann ja wirklich jedem beibringen, eine Assistenz zu sein oder am Telefon zu funktionieren, um das jetzt mal so ganz negativ auszudrücken. Ich kann jemandem aber nicht beibringen, wie ich mich empathisch verhalte, oder ich kann jemanden auch nicht neu erziehen. Ich kann ja nur vermitteln, was für mich und für meinen Bereich gilt. Und desto besser ich mich selbst kenne, desto klarer ich im Transportieren meiner eigenen Werte und Vorstellungen bin, desto sicherer werde ich auf jemanden stoßen, der das gut findet, der das bejaht, der das spiegelt und der dann auch bleibt. Diejenigen, die verwirrt sind dadurch, dass ich schwammig bin, also wenn ich nicht genau sagen kann, was ich mir vorstelle. Und wie gesagt, nochmal, ich meine damit nicht, wie ich eine Implantation vorbereite oder so. Das zeige ich jemandem. Da habe ich im QM ein Foto, wie das aufgebaut werden muss und gut ist. Das ist vermittelt von Kleinstwissen. Es geht ums große Ganze. Passt ein Mensch zu mir und passe ich zu dem? Und desto genauer ich vermitteln kann, was ich möchte und desto klarer ich bin, desto besser ist die Resonanz.
Da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja,
genau.
Inner Work herauszufinden, wer bin ich denn, wer passt zu mir, wie schaffe ich das denn, dass meine Werte auch übertragbar sind. Ich meine, klar, wir wollen keinen biegen und so, darum geht es gar nicht. Aber ich meine, wenn jemand von seinen Werten überhaupt nicht zu mir passt, dann wird es auch auf Dauer nicht großartig funktionieren. Wir hatten da dieses Stichwort Cultural Fit,
ja,
was ja auch seit Jahren immer, Cultural Fit, das brauchen wir. Ja, gar keine Frage. Werden wir im Laufe der Folge zu kommen, ist auf jeden Fall nicht alles,
nee.
Ist aber wichtig.
Ist auch
und,
wichtig.
wir wissen ja, da gibt es auch Studien, kriegt ihr natürlich wieder alle interessanten Links in die Shownotes. Ich glaube, von Stepstone gibt es so eine Studie, die sagt, für 70% der Menschen, das geht jetzt gar nicht um Zahnärzte, sondern generell nicht um Zahnarztpraxen, so diese kulturelle Passung, dass da ein Unternehmen ist, was zu meinen Werten passt, das ist wichtig, ist vielleicht sogar wichtiger als Gehalt. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, können wir gleich gerne drüber sprechen.
Das müssen wir auch.
Müssen wir auch.
Müssen wir
machen wir sofort
sprechen.
Im Anschluss. Aber lass mich mal die erste Frage formulieren. Wenn das jetzt alles da ist und das alles passt und das alles stimmt und dann kommt jemand zum ersten Gespräch. Ich hatte vielleicht einen ersten Kontakt und man hat sich geschrieben und der sagt, Mensch, ich kenne euren Instagram-Account, eure Karriereseite, das ist super. Das passt. Genauso sehe ich mich auch. Wie gehe ich denn davor, um sehr schnell und sehr früh herauszufinden, ob das wirklich, wie sagt man so schön, ein Match ist?
Ein Match,
ist. Genau. Und damit meinen wir kein Fußballmatch, sondern ein menschliches.
Also du meinst, ob ich den nach rechts wischen kann?
Ja, oder nach links, ist mir egal, wohin auch immer. Da kenne ich mich tatsächlich nicht mit aus, wen man da wohin wischt, aber genau darum geht's. Also passt oder passt nicht. Mhm. Hast du da so auch so ein paar Tricks aus deiner langjährigen Erfahrung, weil du führst ja auch Personalgespräche. Ja. Wie machst du das, wenn du sagst, da sitzt jemand, ja, erstmal scheint zu passen, sympathischer Mensch, könnte zu uns passen, aber kann man das schon in kurzer Zeit herausfinden oder braucht es einfach seine Zeit?
Also ich denke schon, dass man bestimmte Parameter auch mit Fragen, mit entsprechenden interessierten Fragen an jemanden, die gehaltvoll und inhaltlich in diese Richtung gehen, herausfinden kann.
Schon wieder dieses Wort Gehalt.
Ja, gehaltvoll. Ach so. Also in diesem Sinne von Inhalt, ne? Okay. Voll von Inhalt. Mhm. Man kann schon bestimmte Dinge rausfinden mit entsprechenden Fragen. Da gibt es unterschiedliche Fragen. Da gibt es auch wieder tolle Kollegen, die sich mit sowas viel beschäftigen. Es empfiehlt sich durchaus, sich bestimmte Fragen zurechtzulegen in diesem Recruiting-Prozess, um jemanden so ein bisschen mal auch auf den Zahn zu fühlen. Das ist völlig in Ordnung, solange das nicht übergriffig wird.
Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, also ich frage zum Beispiel häufig Sachen zum Thema Stressbewältigung. Wie würdest du in der Situation XY reagieren? Und das gibt immer schon relativ viel Aufschluss über jemanden. Also ich suche ja für meine Firma immer Problemlöser. Problemlöserinnen, die sich damit beschäftigen, Prozesse zu Ende zu denken, neu zu denken. Und in diese Richtung kannst du viele Dinge fragen und kriegst dann so ein bisschen, ja, so einen kleinen Glimpse in so eine Person, die wie sie vielleicht tickt. Große Firmen haben das ja mit diesen Assessment-Centern tatsächlich bis auf die Spitze getrieben. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich bediene mich zum Beispiel immer meines Teams, was schon da ist, nämlich meiner langjährigen Mitarbeitenden, die hier den harten Kern von Dentastico bilden. Die sind in der Regel bei diesen Gesprächen dabei. Mhm. Und ich hole mir dort einfach die Sicherheit, weil ich gehe halt immer von mir aus und ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich kann mich auch immer wieder neu für Menschen begeistern und ich neige oft dazu, mehr in ihnen zu sehen, als vielleicht da dort ist. Ich neige auch dazu, Dinge zu idealisieren ab und zu, weil ich viel Idealismus habe für viele Dinge. Und dann habe ich meine Kolleginnen dabei, meine Mitarbeiterinnen, die mich dann auch mal bremsen, die noch einen anderen Blickwinkel haben. Und in der Summe kommen wir dann oftmals zu einem ganz guten Ergebnis. Und danach schließt sich dann ja diese ganzen Vertragsgeschichten an und dann fängt jemand bei uns an. Und du merkst schnell, also innerhalb von 2-3 Wochen, fit in oder nicht. Mhm. Das merkst du. Ne? Du merkst, ob sich jemand schwer tut, mit unserer Art zu arbeiten, klarzukommen. Oder ob jemand sich in diesen Werten wohlfühlt und aufblüht. Ne? Das merkst du ja, ob eine Person lebhaft ist und sprüht und mitmacht. Gleichzeitig kannst du sehen, passt das, was die Person tut, zu dem, was die Person sagt. Das finde ich immer sehr wichtig. Also kontrollieren, ob das gesprochene Wort in eine Tat umgesetzt
wird. Aber auch
wird,
da,
ne?
Brauchst du ja auch einen gewissen Zeitraum. Ne? Dazu muss man ja auch erstmal eine Zeit lang miteinander arbeiten, ja, um das herauszufinden.
Oder? Jein, das geht auch relativ
schnell,
weil in den Gesprächen haben die Mitarbeiterinnen ja gesagt, was sie können. Also die Bewerberinnen haben gesagt, ich kann dies, das, Ananas. Und das checken wir. Ne? Also es geht ja bei uns dann auch los. Die werden ongeboardet, die werden eingearbeitet. Und wir sehen innerhalb von ganz kurzer Zeit, ob da jemand ein bisschen hochgepokert hat oder ob jemand das wirklich alles beherrscht. Und selbst wenn jemand hochgepokert hat, in dem Moment, wo sie die gleichen Werte hat wie wir und sagt, Leute, ich habe das überschätzt, ich dachte, ich kann das, ich habe das aufgeführt, aber ich kann es doch nicht so gut, finde ich das mega. Ja, und dann würden wir immer die Rolle rückwärts machen und sagen, okay, dann nehmen wir dich hier in einen weiteren Onboarding-Prozess und bringen dir das bei. Weil diese Geschichte, dieses Zugeben, dass man was nicht so gut kann, ist 1000-mal mehr wert als dieses Fake it until you make it.
Behalt bitte im Hinterkopf nochmal diese Frage, Gehalt versus Kultur, Kohle wichtiger als Wertschätzung, bla bla bla, wie ist das alles? Aber du hast gerade so ein, zwei wichtige Worte hier reingeschmissen, die ich gerne aufgreife. Welche Rolle spielt ein strukturierter, guter Onboarding oder vielleicht noch besser Preboarding und Onboarding-Prozess? Also, wie wichtig ist es, Menschen schon einen Eindruck von dem zu geben, was sie erwartet, bevor sie überhaupt angefangen haben? Und welche Rolle spielt ein strukturiertes Onboarding auch für die Mitarbeiterbindung, für das spätere Miteinander?
Ich halte das für eins der wichtigsten Tools überhaupt. Das ist genau wie mit dem ersten Eindruck, den ein Patient in der Praxis hat. Wenn du als Patient in eine Praxis kommst und triffst auf ein mürrisches Team, was vor anderen schlecht übereinander redet, eine total chaotische Praxis, Krach auf den Fluren, dann vermittelt das Inkompetenz. Und das kannst du eins zu eins auf den Onboarding-Preboarding-Prozess übertragen. Desto strukturierter der ist und desto häufiger der Mitarbeitende, der zukünftige Mitarbeitende erkennt, okay, das haben die mir da schon gesagt, jetzt passiert das, jetzt wird das umgesetzt, desto sicherer hast du den auf deiner Seite auch für die Zukunft. Weil ich mag dieses Wort nicht so sehr oft benutzen, Authentizität, aber es ist tatsächlich so, nichts versprechen, was man nicht halten kann, sich nicht größer machen, als man ist und immer wieder sehen, dass die Dinge, die man versprochen hat, die man zugesichert hat, auch tatsächlich eintreten.
Ich finde, in dem Kontext kann man das Wort gut nehmen, weil authentisch heißt für mich ehrlich. Und ehrlich zu sein ist ja immer auch dem Gegenüber eine klare Botschaft von auf mich kannst du dich verlassen. Also von daher sehr gerne. Dieses Thema Struktur, wie wichtig ist das generell, um Menschen in deiner Praxis, in deinem Unternehmen gerne, Sicherheit zu geben? Weil Sicherheit ist ja ein riesengroßer Faktor für Bindung. Also wenn wir Sicherheit und Vertrauen mal so ein bisschen zusammenwürfeln, dann ist das ja wirklich so ein, ich glaube, die Moni Kruse würde sagen, Kommunikation ist der Klebstoff, der alles zusammenhält. Aber Vertrauen und Sicherheit ist schon so ein Drei-Komponenten-Kleber, der Mensch und Unternehmen aneinander binden kann.
Ja, auf jeden Fall. Also Vertrauen entsteht durch Verlässlichkeit, also verlässliche Prozesse. Ich finde, strukturierte Prozesse sind verlässlich und führen dann auch zu mehr Vertrauen. Das ist hier immer so. Ich kann mich auf das verlassen. Ich kann mich auf die Menschen verlassen, die dahinter stehen. Weil das ist ja nicht davon zu trennen. Ich kann ja diesen vertrauenserweckenden Onboarding-Prozess zum Beispiel nicht von denjenigen trennen, die ihn entwickelt haben, weil es ist ja deren Überzeugung. Der zeigt die Werte und die Haltung dieser Menschen nach außen und repräsentiert das Unternehmen. Und die Mitarbeitenden, die diese Onboarding-Prozesse durchlaufen, sind dann häufig von vornherein auf einer ganz anderen, ja, psychologischen Sicherheitsebene unterwegs. Also es besteht Klarheit über alle wichtigen Prozesse. In unserem Onboarding-Prozess zum Beispiel ist von dem, was unser täglich Brot ist, also welche ITler sprechen wir an, mit welchen Programmen arbeiten wir, bis hin zu der Übernahme von Fortbildungen, die nur just for fun sind, durch die Firma, wirklich alles geregelt. Und diese Dinge passieren hier auch immer so und verhindern auch, dass Mitarbeitende in Bittsteller, ja, Stellung geraten und regeln das Miteinander auf einer verlässlichen, strukturierten Ebene. Dadurch ist die Teamleitung, die Geschäftsführung natürlich viele Dinge auch los.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Also ich verschwende meine Energie auch nicht in Grabenkämpfe um bestimmte Dinge, die wir eh festgelegt haben, was total wichtig ist. Dadurch gibt es auch viel weniger Mikrostreits im Team, weil das alles klar ist. Und am Ende hast du ein ganz verlässliches Konstrukt, wo die Kolleginnen sicher drin arbeiten und leben können. Und das halte ich für exorbitant wichtig. Also du musst dich in dem Unternehmen, in dem du so viel Zeit verbringst, sicher fühlen.
Sicherheit hat ja viel damit zu tun, dass man sich eben aufeinander verlassen kann. Und das bedingt ja, dass man ehrlich zueinander ist. Ich glaube, das können wir da gerne mal abhaken.
Ja.
Ja? Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, wenn ich Menschen Dinge erzähle, die am Ende nicht stimmen, die nicht eintreten, auf die man sich nicht verlassen kann, dann hauen die ab. Wir kommen gleich zum Thema emotionale Bindung, weil das ist ja wichtig. Aber lass mal nochmal kurz den Schritt zurück machen und über das Gehalt reden. Da gibt es ja unfassbar viele Meinungen, Sprüche. Also ich glaube, der bekannteste ist, wer für Geld kommt, geht auch für Geld und so weiter und so fort. Lassen wir das mal außen vor, weil ich habe auch so einen kleinen Spruch, den ich immer ganz gerne immer anbringe. Ja, Gehalt ist total wichtig, aber für 5.000 Euro im Monat ständig gemobbt werden will auch keiner. Da muss man, glaube ich, eine gute Balance finden. Kann man vielleicht sagen, beides muss stimmen. Also die gute Kultur in einem Unternehmen wird niemals zu wenig Gehalt aufwiegen, wenn du dich wirtschaftlich nicht sicher fühlst und umgekehrt genauso. Du kannst einem noch so viel Kohle geben, wenn der Rest nicht passt, dann stimmt auch das nicht. Da wirst du auch keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin bei dir behalten.
Absolut. Also da braucht man ja nur mal in unsere gesamte Gesellschaft zu gucken. Da können wir ja auch mal weg von aus den Praxen gehen. Wie viele Menschen gibt es, die gehen nur wegen Geld zur Arbeit, weil man es muss?
Mhm.
Na, ist ja so. Wir brauchen Geld fürs Leben. Wir brauchen Geld für Spaß, für Gesundheit, für alles Mögliche. Und es gibt viele Menschen, die arbeiten in Konstrukten. Da würden wir jetzt nicht sagen, das ist mein Traumjob. Aber was du immer wieder merkst, so egal wo du hingehst, wenn du in irgendeinen Discountmarkt gehst oder so und du triffst mal auf so ein Team, was gut miteinander funktioniert, dann hast du auf einmal so eine Traube von Leuten, die haben Spaß an der Arbeit, unabhängig von ihrem Arbeitgeber. Und die arbeiten da auch nur für Geld, nicht weil das irgendwie so ein besonderes Ding ist. Das muss man sich auch mal immer wieder vor Augen führen.
Obwohl das ja nicht ausgeschlossen ist.
Nein,
ja.
Natürlich nicht. Aber da gibt es Unterschiede. Ne? Es kann halt einfach nicht jeder für einen Top-Brand arbeiten. Es kann auch nicht jeder irgendwie mit einem Laptop auf dem Schoß im Sand auf den Malediven sitzen und irgendwelche netten Internetrecherchen machen. Das geht halt auch nicht. Wir brauchen ZFAs, wir brauchen Zahntechniker, wir brauchen Dachdecker. Das ist einfach so. Aber tatsächlich ist die Gehaltshöhe ja Teil von Wertschätzung. Und Wertschätzung ist nach wie vor das Wichtigste für Menschen. Also ich arbeite nicht für Mindestlohn zum Beispiel, ich arbeite nicht für einen Hungerlohn. Das ist bei Menschen, die eine Ausbildung haben, eigentlich selbstverständlich. Und dieser Spruch mit wer für Geld kommt, geht auch für Geld. Ich finde, den kann man nicht mehr in unsere Neuzeit jetzt irgendwie mitnehmen, weil die Dinge haben sich verändert, die Welt hat sich verändert in den letzten 15 Jahren drastisch. Wir müssen alle sehen, dass wir zurechtkommen und niemand von uns möchte amerikanische Verhältnisse, wo du 2, 3, 4 Jobs machst ohne jegliche Absicherung.
Und gerade die jungen Leute, das zeigen gerade ja viele Studien, die sagen, sie brauchen einfach diese wirtschaftliche Sicherheit, diese finanzielle Leitplanke, um mit gutem Gefühl auch zu ja, in den Job zu gehen und arbeiten zu gehen. Ne?
Ganz genau. Und jetzt reden wir ja in der Zahnmedizin über eine Branche und da darf man sich auch mal die Karten legen und offen sprechen, in der das Gehalt der Zahnärztinnen und Zahnärzte, was sie sich selber aus ihrer Praxis nehmen können, ja überdurchschnittlich ist.
Und du kennst die Zahlen?
Ich kenne die Zahlen. Es ist überdurchschnittlich. Es ist richtig gut im Vergleich zu vielen anderen Branchen, in denen man arbeitet. Und das Schöne an der Sache ist, dass man es ja zum großen Teil selbst gestalten und mit beeinflussen kann. Und dann arbeite ich größtenteils mit Frauen zusammen. Und Frauen im medizinischen Bereich, in allen Care-Bereichen, in allen Care-Arbeit-Bereichen sind chronisch unterbezahlt. Das ist auch ein Teil des Fachkräftemangels. Ganz klar kann man überhaupt nicht ausschalten. Da gibt es ja auch vom Verband für medizinische Fachangestellte immer wieder Studien drüber, wie schlecht bezahlt die eigentlich sind. Es hat sich jetzt etwas verändert und etwas verbessert, aber natürlich ist das Gehalt wichtig. Und wenn jemand kommt für Geld, ist das völlig in Ordnung. Es ist quasi die Eintrittskarte in dein Universum deiner Praxis.
Weil ohne ein bestimmtes Gehalt wird er ja gar nicht erst kommen.
Ganz genau.
Ja. So, dann kann er später zwar auch nicht gehen, aber du hättest ihn ja auch nicht.
Das ist der Punkt, ne? Und dieses bestimmte Gehalt, was man zahlen muss, orientiert sich halt tatsächlich an Lebenshaltungskosten, an allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren. Ich kann doch als Zahnarzt nicht erwarten, dass jemand, der für mich 38 Stunden arbeitet, mit einem Gehalt von 2,5, 2,6, 2,7 nach Hause geht.
Und ich weise, liebe Ela, an der Stelle ganz bewusst nochmal auf Episode 08 hin,
ja.
Weil da hast du du nenntest immer so schön dein Anekdötchen erzählt und machst da mal die Rechnung auf an einem klaren Beispiel. Ne? Also hört euch gerne Episode 8 an, da erzählt euch Ela mal etwas, was sie sonst gerne bei den Veranstaltungen der Dental Angels an einen Flipchart packt und was einfach zeigt, und das ist jetzt wirklich eine konkrete Frage, dass viele Zahnärztinnen, Zahnärzte immer noch eine unrealistische Vorstellung haben, entweder von dem, was Menschen brauchen, oder, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Sind sie nicht gewillt, das zu bezahlen, oder denken sie, das, was wir zahlen, reicht ja aus, hat ja früher auch gereicht? Was ist da so deine Erfahrung?
Ich denke, es ist eine Mischung aus diesen Dingen und es kommt noch ein Gewürz dazu. Und das Gewürz ist die allgemein etwas angespannte Lage im Moment, mit den leeren Kassen der gesetzlichen Krankenkassen und vielen Rückforderungen. Und auch diese Dinge sind unsicher. Trotzdem sind ja Zahnärzte nach wie vor überdurchschnittlich honoriert, wenn ich es in der Gesamtgesellschaft mir ansehe. Und der Bereich des Jammertals sollte eigentlich schnell durchschritten werden. Ich kann ja mit wenigen Schrauben drehen, meine wirtschaftliche Situation in einer Zahnarztpraxis eigentlich ganz gut im Griff behalten. Aber dieser Blick auf die Kolleginnen, die in den Praxen für uns arbeiten, ist manchmal noch so ein bisschen eingefärbt von überkommenen Traditionen. Ich nenne es mal so. Ein Beispiel dazu ist, dass bei den Gehaltsverhandlungen von Teilzeitkräften, von angestellten Teilzeitkräften, das sind in der Regel Ehefrauen, Mütter, die Kinder haben, ein, zwei, drei, ganz viele, die für bestimmte Stundenzahlen nur arbeiten, dann wird dann tatsächlich mit einkalkuliert, dass es ja noch einen weiteren Verdiener in dieser Familie gibt. Und das ist dann manchmal der Grund, warum das Gehalt von solchen niedrig eingesetzt wird.
Obwohl doch das, was Ehemann, Ehefrau, Partner,
das hat
doch gar nichts damit zu tun, ist komplett irrelevant.
Es wird in die Gesamtbetrachtung einbezogen. Der Faktor, dass man Mutter ist und Kinder hat, gereicht einem auch noch zum Negativen. Es ist quasi ein Verschlechterungsfaktor, was Benefits angeht, was Gehalts angeht, weil man davon ausgeht, dass die oft krank sind und so weiter und so fort. Das ist eine strukturelle Diskriminierung. Die haben wir in Deutschland so stark wie kaum in einem anderen Land in Europa. Das ist nachweisbar über Studien. Das Land, was da die beste Egalität hat, ist übrigens Island. Und danach kommen die anderen skandinavischen Länder. Wir sind irgendwie auf Platz 9 oder so, also gar nicht gut. Und das sorgt übrigens auch dafür, dass es uns Frauen in der Rente schlechter geht. Und es sorgt auch dafür, dass wir so ein bisschen in einem Klammergriff gehalten werden. Weil angenommen, du bist jetzt zum Beispiel 35 und hast vor 10 Jahren geheiratet, hast 2 Kinder, arbeitest als ZFA, bist in deinem Beruf richtig gut, verdienst so ein Teilzeitgehalt, 1,7, 1,8 für 25 Stunden oder so. Und dann geht die Ehe auseinander, wie jede zweite in unserem Land. Und ratzfatz bist du im Bürgergeld. Das ist so und das ist nichts Außergewöhnliches, das haben wir andauernd. Und diese Dinge, die muss man berücksichtigen und das hat was mit Sicherheit zu tun.
Und jetzt könnte ja der geneigte Zuhörer und alle aufmerksamen Zuhörerinnen sagen, ja, verstehen wir alles, aber ihr wolltet doch heute über Mitarbeiterbindung reden.
Ja.
So, ja, aber da sind wir ja mitten im Thema, denn es wird sich auch, glaube ich, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht großartig verändern, dass die meisten Arbeitskräfte in Zahnarztpraxen Frauen sind.
Ganz genau.
Also ist die Idee zu sagen, ich kümmere mich ganz besonders um die spezielle Situation von Frauen in diesem Land, mit Kinder, ohne Kinder, egal in welchem Alter, wenn ich mich um die kümmere und dort etwas schaffe, wo Frauen sich sicher, aufgehoben und wohlfühlen, wirtschaftlich wie emotional, dann ist das schon, geschlossene Frage, ja, nein, ein absoluter Mitarbeiterbindungsprozess, den ich angehen muss?
Absolut. Also gerade die Absicherung von Frauen, die Teilzeit arbeiten müssen aufgrund von Kindern, kann ein Gamechanger sein für deine Praxis. Weil du hast dann vorausgesetzt, du hast es geschafft, deine Werte darzustellen und so weiter, was wir schon besprochen haben. Und du hast diese Menschen gefunden und das einzige, in Anführungsstrichen, Manko dieser Menschen ist der Teilzeitfaktor. Dann kannst du aber tatsächlich das Glück haben, Organisationsgenies und Talente ongeboardet zu haben. Das sind Mütter nämlich. Die sind super strukturiert, die sind in ihrem Beruf oftmals super gut und sind nur an den Rand gedrängt worden aufgrund der Teilzeit, aufgrund der Kinder, aufgrund unseres Systems. Und wenn du die wieder zurück hast, hast du unfassbar tolle, kompetente, loyale Mitarbeiterinnen, die dir ein oder andere Mal den Allerwertesten retten. Ne, da wird richtig, ohne zu fragen, organisiert. Ich weiß, Mütter können Entscheidungen fällen, die können dich unheimlich gut unterstützen. Wenn da einer umfällt, da steht keiner und schlägt die Hände im Kopf zusammen. Eine Mutter greift hin. Ne? Beine hoch, kaltes Handtuch und so weiter. Gerade gestern erst wieder erlebt, das hast du von jemand anderem vielleicht nicht so unbedingt. Und wenn du das als Alleinstellungsmerkmal oder was heißt Alleinstellungs, als ein Merkmal deiner Praxis hast, dass du deine Schichtpläne so gut aufgestellt hast, deine Praxis so gut organisiert hast, dass du eben auch mit den Müttern gut arbeitest, kann das ein richtiger Magnet werden.
Also jetzt wundern sich viele von euch und sagen, Moment. Also immer wenn jemand über Mitarbeiterbindung redet, dann erfahren wir endlich mal so Dinge wie, wir brauchen regelmäßige Feedbackgespräche und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht heute in der Episode nicht, weil das kann durchaus sein. Ja, weil wir uns ja auch nicht immer streng so ein Thema geben. Vielleicht machen wir mal eine komplette eigene Folge Führen durch Feedback. Ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Können wir gerne mal tun. Lass uns nochmal auf das Thema Mitarbeiterbindung blicken. Und zwar aus dem Aspekt der emotionalen Bindung. Du weißt, worauf ich hinaus will, nämlich auf die sehr bekannte und sehr geliebte Gallup-Studie, den Gallup Engagement Index, der jedes Jahr erhoben wird. Und ich kenne ihn jetzt so, glaube ich, seit 2007, 2008 und stelle mit jedem Jahr fest, also besser würdet irgendwie nicht. Wir sind jetzt gerade, wenn mich nicht alles täuscht, Gallup-Zahlen 2025, also die Studie aus dem letzten Jahr, ich sag mal so roundabout, keine 10% der Mitarbeiter in Deutschland sind emotional noch wirklich an ihr Unternehmen gleich Praxis gebunden. Das heißt, 90%. Auch wenn die loyal sind, wenn die bleiben, irgendwas stimmt da nicht. Ganz viele von denen sitzen auf gepackten Koffern, sind morgen weg und ganz viele kommen zur Arbeit, machen ihren Job, machen Dienst nach Vorschrift. Ich meine, in Deutschland macht man gerne alles nach Vorschrift, okay, aber Dienst nach Vorschrift ist nicht das, was wir wollen. Warum glaubst du, jetzt mal ohne in die Ergebnisse der Studie zu schauen, warum ist das so? Warum verlieren Unternehmen in Deutschland die Menschen, die für sie arbeiten, Jahr für Jahr emotional mehr?
Insgesamt haben wir immer weniger Verbindlichkeit in vielen Dingen. Ich selber merke, dass in meinen Praxen, die wir betreuen, oft das im Mittelpunkt tatsächlich immer nur der Kernprozess um den Patienten steht, was in Ordnung ist für eine Zeit, aber genauso viel Platz und Raum sollte das Unternehmen so als Ganzes haben. Und ein Unternehmen führen heißt ja nicht nur im Bereich der Kennzahlen zu arbeiten, sondern auch im Bereich Wertehaltung, im Bereich Mitarbeiter. Manche Firmen machen einem das gut vor. Ne? Die haben wirklich gute Mitarbeiterbindungen und auch gute Bereiche, teilweise ganze Abteilungen, die sich nur damit beschäftigen. Ne? Wie binde ich die Mitarbeiter, die ich habe, mit ihrem Potenzial in mein Unternehmen? In unseren Praxen ist das immer noch total unterrepräsentiert. Man darf da aber auch die Praxisinhaber nicht immer so überfordern, weil manchmal finde ich die Argumentation relativ grob. Wenn du Zahnärztin oder Zahnarzt bist, musst du fachlich auf der Höhe sein, du musst wirtschaftlich auf der Höhe sein, du musst dich mit dem ganzen Recht, Kassenrecht und so weiter auskennen und hast auch noch deine Mitarbeiter. Du kannst es dir in der Regel nicht leisten, eine eigene Abteilung oder einen Personaler zu haben, wie das große Abteilungen können. Also hängt ganz viel von dir und deiner eigenen Persönlichkeit ab. Aber nochmal zurück zu der Frage, warum ist es so? Uns fehlt mittlerweile die Verbindlichkeit und uns fehlen auch die Vorbilder. Also mir persönlich fehlen häufig Vorbilder in den Firmen, in den Praxen, Vorbilder, die Dinge einzigartig machen. Und Einzigartigkeit muss kein Produkt sein, das kann ein Charakter sein, das kann eine Persönlichkeit sein, die mich bindet, wo ich sage, ja, da fühle ich mich aufgehoben, da sehe ich mich wieder, da möchte ich mich gerne einbringen. Also Purpose, wir sind wieder beim Zweck, beim Inhalt und das hat stark abgenommen. Warum das so ist, hat sicherlich auch viel mit Social Media zu tun. Also wir haben eine immer schneller werdende Welt und ich glaube, heutzutage treten viele Jugendliche an mit, ja, ich mache das erstmal auf Zeit. Ich mache das erstmal so, ich weiß noch nicht so ganz genau, wo ich eigentlich hin will. Ich lasse mir da mal alle Türen offen. Das ist so ein Versprechen, was wir denken, was uns die Welt gibt. Aber das ist es nicht, das gibt es nicht. Sondern sich rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, wo mein Zweck oder mein Sinn ist, ist absolut überlebensnotwendig. Und damit meine ich nicht, mit 11 zu wissen, ob ich Feuerwehrmann oder Ärztin werden möchte. Das kann man sich gerne offen lassen. Aber welche Werte mir wichtig sind, in welche Richtung ich schauen möchte und mit welchen Menschen ich mich umgeben möchte, das kann ich sehr früh herausfinden. Und wenn man sich in diese Richtung entwickelt, auch als Unternehmen, habe ich sicherlich mehr als knapp 10% gebundene Mitarbeiter bei mir.
Und wenn ich vor allem den Menschen sage, was mich als Unternehmer bewegt, was ich von ihnen erwarte, welche Ziele ich habe. Ich muss sie einbinden, abholen. Ich habe eben kurz über das Thema Feedback-Gespräche und sowas gesprochen und da sind wir ja auch sehr schnell bei Team-Meetings, also beim Miteinander reden. Und das ist eine klare Erkenntnis aus den Gallup-Engagement-Studien. Ganz viele Menschen fühlen sich von ihrem Unternehmen nicht informiert. Sie wissen nicht, warum Unternehmensentscheidungen getroffen werden. Sie wissen nicht, warum der Chef jetzt das und das gemacht hat, warum die Unternehmensleitung die und die Struktur eingeführt hat. Sie sind einfach nicht informiert. Und das, finde ich, ist eigentlich so ein einfacher, ein leichter Hebel.
Simpel.
Simpel. Vor allem, ich könnte jetzt diese Podcast-Folge unendlich verlängern, indem ich Ela sagt, Mensch, alleine schon so ein Thema wie QM,
ja,
wo jeder sich eigentlich informieren könnte über Prozesse, über Aufgaben, über Dinge, die der eine tut, der andere macht und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt nicht großartig ausführen. Aber ist das nicht schon ein sehr leichter Weg, Strukturen in einer Praxis zu etablieren, die Menschen die Möglichkeit gibt, informiert zu sein, informiert zu bleiben? Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als abends nach Hause zu gehen mit ganz vielen Fragezeichen im Kopf. Mache ich das richtig? Bin ich hier richtig? Finden die anderen, dass ich hier an der richtigen Stelle bin? Wie sieht Chef mit? Wie mich? Wie sieht Chefin mich und die anderen? Wenn ich das aufbrechen kann, dann habe ich doch beim Thema Bindung schon ganz viel gewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir wirklich 100% zu. Allerdings bin ich...
Bei 100% bin ich jetzt auf das Allerdings und das Aber gespannt.
Nein, auf den Bereich, den du gerade genannt hast, ja, da stimme ich dir 100% zu. Ich bin ein großer Fan von QM. Ich regel gerne Prozesse in Strukturen. Allerdings habe ich eine kleine Ausnahme. Prozesse, die so mit Feedback zu tun haben, mit einem Miteinander, wo es auch mal emotional wird, da bin ich gar nicht so strukturiert. Das heißt, wer zur Hölle hat denn gesagt, dass ich mich einmal im Monat mit meinen Mitarbeitenden unterhalten soll über irgendwelche Themen? Oder wer sagt...
Oh, da gibt's ganz schlaue Praxiscoaches, die sagen das.
Einmal in der Woche brauchst du eine Mitarbeiter, eine Teamsitzung, dies, das, Ananas. Das ist gar nicht so mein Ding. Tatsächlich haben wir auch monatliche Abstimmungen über Termine und so weiter. Aber, und da habe ich wieder den Faden zurück zur Sicherheit, ich bin immer sehr bemüht, durch meine Kommunikation und durch meine Reaktion auf meine Mitarbeitenden stets ein Umfeld von Sicherheit des Austausches zu kreieren. Das heißt, ich bin tatsächlich immer ansprechbar. Das heißt aber nicht, dass man mich mit Bullshit belästigen darf. Mhm. Also wenn einer kommt und sagt, soll ich hier ein grünes oder ein gelbes Papier nehmen, dann gucke ich den über meine Brille an und sage, sag mal, entscheid das mal gefälligst selber und geh mir mit sowas nicht auf den Zwirn. Also solche Sachen sage ich auch. Aber es geht darum, dass wenn es um Feedback geht, wenn sich jemand nicht gesehen fühlt oder unsicher fühlt, weil er nicht weiß, wie er beurteilt wird, dann lebe ich vor, dass ich offen sage, wie ich ihn finde. Dass ich offen sage, Moment mal, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Hast du das gerade so gemeint? Ich lasse unklare Sätze nie im Raum stehen. Ich lasse nie Raum für Missinterpretation.
Spekulation.
Und für Spekulation. Ich setze dem nach.
Weil das schürt Unsicherheit.
Genau. Ich setze dem so lange nach, bis es zumindest für mich aus der Welt geräumt ist. Und danach lege ich das sofort wieder ab. Und da muss ich mich auch selbst manchmal wirklich regulieren, weil manchmal ist man einfach noch ein bisschen bräsig und ein bisschen sauer. Aber das geht dann nicht mehr, weil man hat es aus der Welt geräumt und wir sind resettet auf null. Mhm. Und es ist mir jetzt über die letzten 10 Jahre tatsächlich gelungen, dass das funktioniert. Und ich kann als Rat für unsere Hörerinnen und Hörer nur aussprechen, geht spontan, situativ in Feedback. Wenn euch jemand anschreit, dann nicht unbedingt zurückbrüllen, das meine ich damit nicht, sondern dann vielleicht sagen, okay, mal beruhigen, gleich. Aber wenn ihr merkt, da hat jetzt jemand aus Unsicherheit was Komisches gesagt, kurz innehalten, kurz atmen, kurz zurückfragen, eine Gegenfrage stellen, kurz spiegeln, dann hast du zwei Sachen damit erreicht. Dein Mitarbeiter bemerkt, du hast seine Emotion registriert, er ist dir was wert. Der Mitarbeiter bemerkt, du hast dir die Zeit genommen, das kurz zu besprechen. Natürlich geht das nicht bei einer Osteotomie, es geht nicht bei einer Implantologie, aber es geht gleich danach, ne? Und er fühlt sich gesehen und gewertschätzt. Und im Idealfall war es ein Missverständnis. Man hat es gleich aus der Welt geräumt und danach hat man Schulterschluss. Man ist sich einig. Und diese Gefühle von Einigkeit führen dann ja zu Innigkeit. Und das ist einfach ein wunderbares Arbeiten. Und dieser Invest in so ein situatives Feedback, der ist richtig viel wert. Weil das Problem an konstruiertem Feedback, Klaus, ist ja, weiß ich denn, ob meine Mitarbeiterin am Mittwoch um 12.57 Uhr Zeit hat, über dieses Gefühl zu reden? Hat das Gefühl dann da noch Bedeutung, was an einer anderen Stelle hochgekommen ist und da hätte vielleicht bearbeitet werden müssen?
Also nicht miteinander sprechen, nur weil es im QM im Plan steht,
nein, um Gottes
sondern
Willen.
Nur miteinander reden, wenn man auch was zu sagen hat oder wenn der Bedarf da ist?
Auf jeden Fall. Also Mitarbeitergespräche gibt es hier nicht terminiert. Mitarbeitergespräche gibt es, wenn sie nötig sind. Ich rufe auch diejenigen, die bei uns weiter weg sind, regelmäßig an und frage, ob alles okay ist. Und dann schnacken wir über irgendeinen privaten Quatsch oder über den Hund, über das neue Auto oder über Fußballergebnisse, whatsoever. Und das ist dann ein Mitarbeitergespräch, weil wir haben gebondet, wir haben uns ausgetauscht, es ist alles okay. Oder es gibt Mitarbeitergespräche, wenn es ein Problem gibt. Und wenn die Mitarbeiter wissen, sie können zu dir kommen jederzeit, nicht nachts um drei, um Himmels Willen. Wir sind ja alle erwachsene Menschen. Ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass Grenzen überschritten werden. Es bedeutet im übertragenen Sinne einfach nur, es ist jemand für dich da. Und das ist mir super, super wichtig. Das ist das Allerwichtigste in meiner Führungsaufgabe, da zu sein, wenn man mich braucht. So pathetisch, wie das auch klingt.
Weil du damit auch deinem Team Halt und Leitplanken gibst, die heute eine ganz große Rolle spielen in der Mitarbeiterbindung. Wir sind und bleiben immer wieder bei dem Thema. Und ja. Wir werden dazu übrigens auch in Kürze eine eigene Folge machen, nämlich über das Thema psychologische Sicherheit.
Ja.
Das Gefühl zu haben, ich habe einen Anker, ich habe einen Magneten, ich habe jemanden, der mich hält.
Ja.
Und ich glaube, das ist heute ein ganz wertvolles Thema. Und wenn du das nicht schaffst, ist auch die Kohle egal.
Ja.
Ne?
Also ich halte zum Beispiel auch überhaupt gar nichts von Verunsicherungsstrategien. Es gibt ja Führungsstrategien, die arbeiten mit Verunsicherung, weil man denkt, dann würden sich Leute besonders anstrengen. Ich halte das immer nur für Strohfeuer und immer nur für kurzfristig. Und wenn ich mit einem Mitarbeiter ein Gespräch führen muss, was auf Fehler basiert, auf Fehler, die auch durch unser Fehlermanagement im QM nicht weggegangen sind oder wie auch immer, dann eröffne ich so ein Gespräch immer mit, du, wir müssen mal über etwas sprechen, mir ist aufgefallen das, aber lass mich dir vorab sagen, es ist alles in Ordnung, ist hier nichts gefährdet, es geht überhaupt nicht darum, dir irgendwie ans Bein zu gehen oder so, sondern wir müssen jetzt mal sehen, dass wir diesen Prozess hinkriegen und ich möchte gerne wissen, warum der Fehler bei dir immer wieder passiert, was ist los?
Also auch eine Fehlerkultur.
Genau, dazu wieso gehört, kannst du dich im Homeoffice nicht strukturieren? Wieso hast du an deinen Homeoffice-Tagen so eine schlechte Performance oder wieso passieren dir da die Fehler, sag mir das. Und ich gebe dir Brief und Siegel und meine rechte und meine linke Hand und meine Dauerkarte für Hannover 96.
Oh je, und dann, damit hast du dein Leben aus der Hand gegeben. Also zumindest einen großen Teil davon.
Dafür, ja. Dass du an deinen Mitarbeiter und an die Gefühlswelt, an die emotionale Gefühlswelt deines Mitarbeiters in dem Moment besser rankommst, wenn du ihm vorher die Sicherheit gegeben hast, dass er Teil deines Teams ist und nicht sich verstellen muss, um bleiben zu können. Nicht mir was zusichern muss, was er nicht liefern kann und was ich dann dem Kunden nicht liefern kann, weil er Angst um seinen Job hat und um seine wirtschaftliche und psychologische Sicherheit. Und so kann man nicht mehr führen, das geht nicht.
Führung heißt ja in dem Sinne auch situativ zu führen und zwar situativ bezogen auf die Situation deines Gegenübers in dem Moment. Also ich glaube, das ist schon ein Anspruch, den eine Führungskraft einfach an sich haben muss. Sagen, ich bin in der Lage, Menschen zu lesen. Damit sind wir auch bei so einem Thema, weil Menschen zu lesen heißt ja Menschen zu sehen. Damit sind wir bei Empathie, damit sind wir bei Wertschätzung, ohne das jetzt irgendwie großartig durchzudiskutieren. Wenn du das als Führungskraft jeden Tag leisten willst und leisten musst, was kann man dagegen tun, dass das zum Zwang wird, dass du dich selber im Grunde genommen so zur Geißel deiner eigenen Perfektion machst, weil du sagst, Mensch, ich weiß ja, wie es geht, ich habe der Ela zugehört, ich kenne andere und das muss ich jetzt jeden Tag machen. Da bleibst du als Mensch, aber doch auf der Strecke kann nicht das Ziel sein.
Nein, das ist es auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass man sich selber anzündet, um für andere heller zu leuchten. Darum geht's ja nicht, ne? Es geht darum, im Rahmen deiner eigenen Möglichkeiten bestimmte Dinge in Menschen zu wecken oder zu beeinflussen, die für ein positives Gesamtergebnis in deiner Praxis führen. Und da unser Podcast ja einfach leichter führen heißt, hat das ja damit was zu tun. Desto mehr Mühe du dir gibst und desto mehr du versuchst, das zu institutionalisieren bei dir selber, dass du auf die anderen achtest, jeden in seiner Situation siehst, einen Unterschied machst zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit, Riesenunterschied, desto einfacher fällt dir das. Es geht nicht darum, dass du dich verkrampft in eine Position bringst, wo du denkst, ja, jetzt bin ich hier der Gandhi des Praxismanagements. Das funktioniert ja überhaupt nicht und man soll ja auch nichts aushalten. Das heißt auch nicht, dass du bei jedem Menschen einen Salto schlagen musst, nur damit er gut mit dir ist. Das geht halt auch manchmal nicht. Manchmal passt es nicht und manchmal muss man klare Entscheidungen fällen. Das muss jeder, das muss ich auch. Und du musst es auch tun. Wir verlieren immer wieder Wegbegleiter für eine Zeit lang, die bei uns waren, die dann woanders hingehen. Das ist halt zum großen Teil auch das Leben.
Und auch wenn wir gerne drüber sprechen, aber niemand hat behauptet, dass Führung immer einfach und leicht ist.
Nee, aber sie kann.
Man kann aber eine Menge dafür tun.
Man kann eine Menge dafür tun. Ne? Muss das Thema schon annehmen. Und das Selbstverständnis dieser Rolle des Inhabers und des Führenden darf sich halt auch gerne so ein bisschen wandeln. Also ich bin ja als Führender jetzt erstmal nur mittelbar dafür verantwortlich, dass mein Schrank aufgeräumt ist oder, keine Ahnung, die Lampe im Wartezimmer funktioniert. Das ist ja alles delegierbar. Ich habe ja den größten Teil meiner Führungsaufgabe damit schon erledigt, dass ich die Menschen, die für mich arbeiten, sehr wertschätze und gemäß ihrer Präferenzen einsetze.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Ela, ja, ich habe das alles verstanden und ich weiß vor allem eins, wenn ich eine gute Mitarbeiterbindung habe, dann erspare ich mir die Panik, wenn Menschen mal gehen, weil ich weiß, die anderen sind da, die sind loyal, aber vielleicht geht ja auch keiner. Gut, es gibt immer Umstände, die man nicht beeinflussen kann. Und wenn der oder diejenige jetzt sagt, ja, was mache ich denn jetzt ab morgen in der Praxis, um möglichst viel in einem kurzen Zeitraum für die Bindung meines Teams an meine Praxis zu tun. Kann man das in ein paar Sätzen beschreiben oder sagen, nee, komm, hör dir einfach mal alle unsere Podcasts an und alle anderen, die es sonst noch so gibt?
Also Letzteres ist sicherlich auch sehr hilfreich. Tatsächlich bin ich sehr dafür, bei sich selber anzufangen, zu schauen, wie ticke ich denn überhaupt? Was kann ich aushalten? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Wie konsequent kann ich sein beim Umsetzen von Leitplanken, von Verhaltenswünschen? Das muss ich erstmal ausloten. Es nutzt ja nichts, wenn ich mir ein System ausdenke, was ich nicht durchsetzen kann, weil ich die finale Konsequenz nicht durchstehe. Das ist einfach so. Also ich muss schon wissen, wie ticke ich. Und dann, um das rauszukriegen, kann man sich übrigens auch coachen lassen. Da gibt's ganz tolle Kolleginnen, die da wirklich ganz tolle Sachen machen. Und dann gehe ich in die Umsetzung und nehme mein Team mit. Wenn ich schon ein Team habe, ist das Erste, was ich mache, Kommunikation und sage meinem Team, wisst ihr was, ich finde uns schon ganz toll. Wir sind auch schon auf einem hohen Level, aber wir gehen noch einen höher. Wir machen jetzt zum Beispiel beispielsweise ein Leitbild-Coaching. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir mit unseren Kunden umgehen? Und das entwickeln wir gemeinsam. Und schon bin ich eine Stufe weiter. Es hört sich alles sehr leicht an, das ist mir schon klar. Ich muss das immer additiv machen, zum normalen Praxiswesen dazu und so weiter und so fort. Aber diese Klarheit und Besonnenheit in der Darstellung des Führenden, die ist, glaube ich, das wichtigste Puzzleteil an der Stelle. Oder der erste Dominostein. Wenn du dann die Kette anstößt, landet es am Ende wieder bei diesem ersten Dominostein.
Also schließen wir das Ganze mit einem super klugen Satz. Kümmert euch um die, ihr habt. Dann müsst ihr euch nicht um die Gedanken machen, die ihr vielleicht bekommen könnt. Ist ein super spannendes, wichtiges Thema. Werden wir noch ganz oft in unserem Podcast besprechen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Gut, meine Liebe, es war mal wieder ein Fest.
Wie immer.
Wenn ihr Ideen, Fragen, Anmerkungen habt, schreibt uns gerne, vor allem auf LinkedIn. Ne? Da sind wir immer sehr aufmerksam. Schreibt mir, schreibt Ela. Vielleicht schreibt ihr uns auch mal, wie ihr damit umgeht mit den Themen, die wir hier so besprechen. Könnt ihr gerne machen. Und vielleicht lesen wir ja mal die ein oder andere vor.
Ja, oh, das wäre ja, ja
also cool. Nur, wenn ihr das möchtet. Ne? Sonst natürlich
Hörerpost.
Nicht. Hörerpost. Ne? Ansonsten machen wir unseren Podcast.
Podcast selber machen wir dann
ja,
selber.
Genau. Prima. Es war mir ein großes Vergnügen, meine Liebe. Euch eine gute Zeit. Bleibt stabil, gesund und ja, hört weiter zu. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.